Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Wir sind mitten in einem Gespräch über klassische Musik mit Gabriel Joran. Und in Teil 1 haben Gabriel und ich darüber gesprochen, wie wir persönlich den Zugang zur klassischen Musik bekommen haben. Jetzt geht es um euch und wie ihr den Zugang zur klassischen Musik bekommen könnt, wenn ihr wollt. Das Angebot ist immens an klassischer Musik. Der technische Zugang, wie Gabriel es gesagt hat, ist sehr, sehr einfach, aber der emotionale Zugang, der ist ja noch nicht da. Und du schreibst in deinem Artikel was, was mich überrascht hat und beeindruckt hat. Nämlich du hast gesagt, gewendet an, also an den Leser, in dem Fall jetzt an unsere Hörer, das hat etwas mit dir zu tun. Klassische Musik hat was mit dir zu tun. Und erklär mir das mal.
Ja, ich glaube, dass einer der Gründe, warum es für ein jüngeres oder junges Publikum schwierig ist, einen Zugang zur klassischen Musik zu finden, schlicht und einfach das Alter ist. Die Dinge, die es klassischen Musikstücken geht, sind ja meist nicht konkret. Also das, was man im Musikunterricht in der Schule lernt, ist ja meist die sogenannte Programmmusik. Also wenn es wenn irgendwas vertont wird, was eigentlich was anderes ist. Also Peter und der Wolf, ja, da gibt's ein Motiv für den Wolf und so weiter. Ja. Das finde ich einen bisschen problematischen Zugang zur Musik, weil wenn ich einen Wolf zum Ausdruck bringen will, warum zeige ich dann nicht einfach ein Bild von einem Wolf ja, oder einen Film?
Ja.
Das wird allemal überzeugender sein als jedes Instrument, was irgendwie einen Wolf simuliert.
Ja.
Und ich glaube, dass die Reduktion der klassischen Musik auf die Programmmusik im Musikunterricht sehr zur zur Erfolglosigkeit der klassischen Musik beiträgt. Bei den Leuten, die diesen Unterricht hatten. Jetzt muss ich natürlich sagen, es gibt sehr viele sehr gute Musiklehrerinnen und Musiklehrer, die das Thema deutlich besser und umfangreicher anpacken.
Ja.
Aber in meiner Generation, also ich habe es nur so erlebt, ja, kenne halt auch viele Leute, die Klassik eben kennen als etwas, wo ein Orchester so tut, als wäre es was anderes. Ja, also entweder es ist irgendwie Tiere simuliert oder es, keine Ahnung, die Moldau, dann wird einem halt erklärt, okay, das ist jetzt halt irgendwie so ein Fluss. So.
Ja.
Und ich finde das wirklich sehr naiv. Ja, also niemand käme auf die Idee, das beim Pop zu machen. Ja, also es ist einfach nicht hilfreich.
Ja,
ja, ich würde nicht sagen, dieser Song von Britney Spears, ja, höre, ne, die Samples hier, die sind eigentlich dies oder das, ja, oder die bedeuten das und das und
Riem.
So weiter. Ja, ja, und das bedeutet, dass sie traurig ist oder
ja,
so.
Ja. Genau.
Also das halt mega albern, ja. Und so.
Ist auch sehr flach.
Ja, es ist sehr flach. Und es ist auch langweilig,
klar.
Ja, und auch so.
Ich hatte das auch in Musik.
Okay. Ja,
Moldau,
du kennst das auch,
Beispiel.
Ja? Ja,
wie oft haben wir die dumme Moldau gehört?
Ja, genau.
Und eigentlich hatten wir einen Musiklehrer, der wirklich gut war und der war auch begeistert dabei.
Ja.
Ich hatte es ein bisschen schwer, mich für einen Fluss zu begeistern.
Ja. Ja. Same.
Ja.
Also, ich habe mich mal an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin beworben und Da musst du einen Film einreichen. Also auf Regie habe ich mich beworben, Filmregie. Und bin ich genommen worden. Mhm. Sie wollten, dass ich irgendwie Produktion mache, aber ich wollte Regie machen. So, und habe gesagt, nee, dann halt nicht. Und ich habe, um diesen Film zu machen, habe ich Freunde gefragt, die ich kannte, die da schon mal genommen wurden. Und der David Sieveking, der mittlerweile also ein erfolgreicher Dokumentarfilmer ist, der hat mir damals, als wir darüber gesprochen haben, was das für ein Bewerbungsfilm sein könnte, hat er mich gefragt, ja, also du musst dir halt in erster Linie fragen, warum ist die Form, in der ich das erzählen möchte, am besten ein Film? Warum muss das ein Film sein, was du da erzählen willst? Ja? Könnte das nicht auch, keine Ahnung, eine Kurzgeschichte, ein Gedicht, heute würde man vielleicht sagen, ein Podcast, ja, sein? So. Und dieser Gedanke ist der gleiche wie mit dieser ganzen Programmmusik. Hm. Wenn ich die Moldau zum Ausdruck bringen will, warum muss das dann ein Musikstück sein? Das ist okay, ja, das ist großartige Musik und so weiter. Aber ich finde, das verengt, also diese ganze Idee von Programmmusik, nämlich wir simulieren mit dem Orchester etwas anderes, aber sehr Konkretes, ja, eine Sache. Es gibt ganz viel, so, ja, es gibt dieses Honegger-Stück über eine Dampflok, Pacific 241 oder wie das heißt, ja, so, das begreift jeder sofort, dass das halt eine Dampflok ist, okay, ja, so what?
Super.
Ja, ich verstehe aber, glaube ich, auch, warum man das macht mit Kindern, weil, was willst du denn machen?
Also, sehr einfach.
Ja, das ist, da hat man Verständnis, da versteht man das, was da passiert und so, aber der Witz der klassischen Musik ist, glaube ich, ein anderer. Nämlich, und das meinte ich mit dem Satz, die handelt von dir. Hm. Wenn du älter wirst, erlebst du halt Dinge, Aufs und Abs und irgendwie komplexe, schwierige Situationen, die ein bestimmtes Gefühl auslösen, ja, oder und die sich schwer in Worte fassen lassen teilweise, ja. Mhm. Das ist und da leistet halt die klassische Musik eine großartige Arbeit, nämlich es gibt so viel und so viel Unterschiedliches, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass da Dinge dabei sind, Stücke dabei sind, die in dir etwas, jetzt könnte man pathetisch sagen, so zum Schwingen bringen, ja? Also die etwas anschlagen in dir, was schon da ist. Ein Gefühl, eine Idee, eine Ahnung, ein Bild, eine Haltung, eine Erinnerung, so. Aber das sind alles keine konkreten Sachen. Die tust du quasi rein in die Musik beim Hören. Mhm. Mehr oder weniger unbewusst.
Ja.
Und wenn der Fundus groß ist du dich da ein bisschen durchwühlst, wirst du Sachen finden, die irgendwie mit dir schwingen. Ja. Ja? So wie bei dir, als du 10 warst, das erste Tschaikowski-Klavierkonzert. Das erste Tschaikowski-Klavierkonzert ist etwas, was für viele Leute funktioniert. Ja? Mhm. Also dass der Ausdruck, der da rauskommt, oder den da viele Leute drin fühlen, der funktioniert für sehr viele Leute. Ja? Also das ist für viele Leute so wie weiß ich, eine heiße Tasse Kakao mit ganz viel Sahne trinken, ja, also es ist so ein Balsam, das ist sowas, da spürt man einen Schmerz, aber es wird am Ende irgendwie gut, ja, so, und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Mhm. So, und dann gibt es natürlich Leute, die dann da noch viel mehr reinlegen und sagen, ja, da kann man die russische Seele hören, ja, das ist typisch russisch und so, ja. Und wer würde da widersprechen? Weil man, also es ist tatsächlich unverwechselbar. Also man kann das sehr leicht erkennen. Mhm. Es ist sehr typisch, es ist ein spezieller Stil, ja. Aber du musst, glaube ich, so ein paar dieser Empfindungen, die da zum Ausdruck gebracht werden, die musst du schon mal irgendwie gehabt haben. Mhm. Also, ich, keine Ahnung, sowas wie Wehmut, ja, mhm. oder vielleicht sowas wie Heimweh. Ja, also so ein Sehnen, ja, es geht in dieser Musik, finde ich, sehr viel um Sehnen nach etwas, ja, so ein Longing auf Englisch, ja, ich weiß nicht, was da in, was da bei dir war, als du 10 warst, ja, aber ich glaube, es hilft, diesen Ausdruck mal selber irgendwie empfunden zu haben, um zu auf eine Weise, auf eine bestimmte Ebene zu verstehen, was diese Musik will. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass Kinder generell einfach diese ganzen schwierigen, tragischen, auch traurigen Erlebnisse, die man später in seinem Leben irgendwie macht, einfach noch nicht gehabt hat. Mhm. Und demzufolge, dass dazu einfach auch noch keinen richtigen Zugang hat. Und das ist okay. Mhm. Jetzt ist nicht jede klassische Musik irgendwie tragisch und schwierig und so, ja, aber ich glaube, wenn man diesem Pfad folgt, kann man dem Geheimnis ein bisschen auf die Spur kommen. Mhm.
Ich komme nicht umher, um mit Metal zu vergleichen, weil Metal genauso für viele Menschen sehr, sehr schwer Zugang ist. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich habe keine Freunde, die Metal hören. Mhm. Ja, niemand. Ja. Es gibt einfach niemand.
Ja.
Und es ist nicht so, dass ich über Metal Freunde finde. Das funktioniert einfach nicht. Also ich komme mit dieser Subkultur nicht länger ins Gespräch als 10 Minuten. Warum auch immer. So in diese Richtung funktioniert
es. Aber du hast es probiert.
Ja, ja, natürlich.
Du hast versucht mit Leuten.
Ja, ja, absolut.
Okay.
Es gibt in Berlin eine Metal-Party. So groß ist die Metal-Szene in Berlin.
Ja.
Und ich bin immer fremd. Es ist immer so. Und Leute sagen, ja, spiel doch mal was, aber nicht so hart. Und dann spiele ich das und die Leute sagen, mach's aus, ich würde jetzt am liebsten einen Stuhl aus dem Fenster schmeißen. Das macht mich wütend. Und ich denke dann, genau, darum geht's.
Yeah.
Deine Wut.
Yeah.
Wenn etwas in dir etwas auslösen kann, Musik Wut auslösen kann, dann ist die Wut ein Teil von dir. So, und dann und natürlich geht es in alle Richtungen, ja, das heißt, ich höre etwas und es erinnert mich oder es löst was Neues in mir aus und erst wenn man es eine Weile gehört hat oder wenn man einen eigenen Zugang hat, dann versteht man es auch. Für mich war die Kindheit tragisch, deswegen hatte ich schnell einen Zugang zu Metal, weil es bei mir was ausgedrückt hat, was ich als Lebensgefühl hatte.
Ja.
Und auch in den Texten und auch in diesem ganzen Schwarz anziehen, kennen viele anders als Emo oder was es dann immer ist.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es bei der Klassik ähnlich ist. Ist das, wenn du was findest, was vielleicht auch in der Lebensphase mit dieser Phase schwingt oder was ausdrückt, was du vielleicht mit Worten gar nicht ausdrücken kannst, dass du dann da einen Eingang findest über irgendein Stück, über irgendwas, was jetzt gerade in diese Zeit passt. Ist es so? Oder ist es zu einfach gedacht?
Das ist eine gute Frage.
Weil ich denke auch an unsere Zuhörer, die sind ja alle in einer bestimmten Lebensphase. Und wir wissen, okay, mir geht es gerade eher nicht so gut oder mir geht es eher gut. Wenn ich jetzt mich an Musik ranwage und es geht mir schlecht, dann würde man sagen, impulsiv, hör doch mal was dich heiter macht. Aber man kann auch sagen, nee, wenn es dir nicht gut geht, dann guck doch was das ein bisschen ausdrückt. Hör dir Sachen an, die da mit dir schwingen. Ist das ein guter Ansatz?
Also ich kenne mich zu wenig mit diesem mit dem ganzen Thema Musiktherapie aus. Ich weiß einfach dazu nichts.
Ja.
Also ich kann nicht sagen, welche Musik man so aus ne, funktionalen oder therapeutischen Gründen hören sollte, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Ob es...
Es geht ja darum, du hast ja gesagt, es muss mit einem schwingen.
Mhm.
Und du hast es bezogen auf Erlebnisse, die man schon hatte.
Mhm.
Heißt, es verbindet mit der Vergangenheit irgendwas, vielleicht eine Erinnerung, hast du gesagt, wird dadurch ausgelöst. Und ich finde es nicht immer einfach bei der Klassik, weil jetzt gerade durch deine Reihe habe ich mir viele Sachen angehört, die würde ich mir normalerweise nicht anhören, die sehr viel, also das ist in meinen Ohren schräg, disharmonisch, es wirkt nicht schön. Und eigentlich höre ich ja Musik, die schön ist.
Vielleicht Wo hast du die Musik gefunden, die für dich schräg und also das oder unharmonisch geklungen hat? Habe ich die empfohlen in dem?
Ja.
Okay.
Zum Beispiel Unsuk Shin.
Mhm. Ja.
Das, also dieses Lied, ich habe mir das angehört und ich habe mich gefragt, spielen die das jetzt vom Blatt oder ist es wirklich improvisiert? Und es klingt improvisiert, ist natürlich völlig falsch.
Ja, das ist auskomponiert.
Das ist auskomponiert, das muss genauso gespielt werden.
Ja.
Und irgendwas in mir hat da geschwungen, aber ich wusste nicht, will ich überhaupt, dass das jetzt bei mir klingt?
Ja.
Und danach habe ich dann eben die schwierige Aufgabe meistens mit Bach, wo Bach auf dem Klavier gespielt wird.
Ja.
Und ich dachte, wie schön, kann Bach sein.
Ja, ja, ja. Also das Klavierkonzert von Unsuk Chin ist natürlich da auch so ein bisschen als Pfefferkorn drin, weil das ist mit Abstand das am wenigsten gefällige Stück in der Liste, die ich da gemacht habe. Also für die Hörer, die den Artikel noch nicht gelesen haben, in der dritten Folge.
Folge 3.
Empfehle ich 8 kurze Stücke zu hören und gebe so eine kleine, völlig unverbindliche und unmaßgebliche Hörhilfe dazu. Ja? Also ein Gedanken, eine Idee, die man sich dazu quasi denken könnte, um quasi das Werk aufzuschließen. Ja? Aber wirklich unverbindlich. Ja? Also ich behaupte nicht im Besitz irgendwelcher endgültigen Wahrheiten über diese Musik zu sein. Ja, ich will damit nur quasi beispielhaft zeigen, wie man diese Musik interpretieren könnte.
Mhm.
Ja, das ist nicht, also ich bin kein Fan von der richtigen Interpretation. Ja, ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber so als Idee, ja, dass man versteht, okay, es geht da schon um etwas.
Ja.
Das ist es, worum es hier gehen könnte. So.
Ja.
Bei Unsuk Chin habe ich auch bewusst diese Hilfe weggelassen.
Ja.
Habe da nicht reingeschrieben, was man, ne, welchen Gedanken, welche Idee man da irgendwie anlegen könnte, weil das natürlich das ist auch schwierig bei dem Stück. Ich finde es ganz großartig. Es gibt wenig Vergleichbares, zumal das zeitgenössische Musik ist. Also Unsuk Chin lebt in Berlin. Wenn du sie mal googelst und YouTube-Videos anguckst, wo sie interviewt wird, du glaubst es nicht, dass das die Person ist, die das komponiert hat. Eine ganz herzliche, wahnsinnig liebe, unglaublich herzliche Person.
Mhm.
Und wenn du ihre Stücke dir anhörst, denkst du, okay, hier kracht alles zusammen gerade, ja. Und das ist sehr, also was sie macht, ist also aus verschiedenen Gründen wahnsinnig interessant, aber ich habe das alles nicht da aufgeführt, weil das natürlich völlig den Rahmen sprengt.
Ja.
Ich hatte ja Fachleute, die den Artikel gegengelesen haben, bevor der veröffentlicht wurde. Und an diesem Stück hat sich da auch eine längere Diskussion entzündet, weil wir darüber gesprochen haben, ob das tonale oder atonale Musik ist.
Okay.
Es kommt an einer anderen Stelle in dem Artikel, kommt diese Unterscheidung vor. über die, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden, aber im Wesentlichen so der Unterschied zwischen einer Musik, bei der man sich denken kann, wie es weitergeht, ja, wo man ein Gespür dafür hat, okay, wo sind wir hier in dieser Musik, ja, was passiert jetzt möglicherweise als nächstes, weil die meiste klassische Musik so ist, also nennt sich tonale Musik, also die hält sich an ein bestimmtes Set von sehr alten Regeln, die aber also halt funktionieren. Das sind übrigens die gleichen Regeln, die auch für die Popmusik und auch für Metal gelten. Ja. Also das ist da nicht anders. Ja. Das sind so Regeln darüber, dass es in einer Tonart halt bestimmte dominante Töne gibt, auf die die Melodien halt hinzulaufen und wieder hinwollen und drumherum Töne gibt, die nicht so wichtig sind. Mhm. Und da, so funktioniert fast die ganze Musik und auch fast alle Soundtracks funktionieren genauso. Mhm. Die ganzen Fachbegriffe erspare ich den Zuhörern jetzt. Aber der entscheidende, interessante Unterschied ist, dass es halt Anfang des 20. Jahrhunderts eine ziemlich starke Bewegung gab, sich von diesem Prinzip zu verabschieden und zu sagen, nee, alle Töne sind gleich wichtig. Ja, und das führt aber zu einer Musik, die sehr schwer erträglich ist. Ich habe auch kein Beispiel dafür in der Liste da. Ja. Zwölftonmusik heißt das. Das ist deutlich, deutlich spröder und unverständlicher als das, was Unsuk Chin macht. Also wenn du das schwierig findest, dann gute Nacht für die, für die Zwölftonmusik. Du wärst aber nicht alleine. Also das, die Leute, die Zwölftonmusik mit großer Freude hören, also die Musik, bei der jeder Ton gleich wichtig ist, die kannst du an wenigen Händen abzählen. Ja, das sind nicht viele Leute.
Ich bin da auch in der Schule schon mit gefoltert worden. Ja. Schönberg haben wir gehört.
Ja.
Und da wurde uns auch dieses Prinzip erklärt.
Ja.
Mit Erfolg, weil ich finde es grausam.
Ja, genau. Also das ist, also es gibt wenige Leute, die das mit Vergnügen hören.
Ja.
Aber man muss sagen, auf diese Idee zu kommen, zu sagen, okay, dieses ganze Regelwerk, das wir uns jetzt hier über Jahrhunderte, an das wir uns über Jahrhunderte gehalten haben, so quasi dieser Moment in der Musikgeschichte, wo das aufgebrochen wird, das ist ziemlich erstaunlich. Mhm. Und man kann auch nicht ganz außen vor lassen, dass Musik wie der Jazz zum Beispiel zum Teil auf den gleichen Ideen fußt.
Ja.
Ja. Also das führt jetzt hier zu weit, aber und ihr müsst auch nochmal nachgucken, ich weiß nicht genau, wie der Zusammenhang zwischen Jazz und Zwölftonmusik ist, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass beides Produkte des 20. Jahrhunderts sind und in zeitlich nicht großem Abstand voneinander entstanden sind. Ja? Ja. Also quasi, was halt passiert, wenn man gegen die alten Regeln verstößt und neue Regeln macht. Ja. Ja? So, und die Frage, die bei Unsuk Chin aufgekommen war, ist das eigentlich tonale Musik oder nicht? Mhm. Mein erster Eindruck war, ist es nicht. Und dann habe ich aber mit einem Kollegen, der sich damit besser auskennt, drüber geredet und gesagt, doch, das ist tonale Musik. Die will auch irgendwo hin und die hält sich auch an Regeln. Aber es ist kompliziert zu hören. Ist nicht so ganz klar. Was sie halt, da ist also sehr viel, was diese Musik reizvoll macht, wenn man schon sehr viele andere Sachen kennt. Ja? Das ist schon so Kenner-Zeug. Ja. Also das ist nichts für den Einstieg. Ich habe es aber trotzdem reingetan, weil ich zeigen wollte, dass es nicht immer alles eitel Sonnenschein und schöne Harmonien folgen auf schöne Harmonien ist.
Ja. Ja. Du hast auch so eine Hilfe angeführt, wie man einen Zugang finden kann zur klassischen Musik. Und zwar, für mich ist es so ein bisschen im Gegensatz zum Peter und dem Wolf, bei dem der das so hingeflatzt wird und von vornherein klar wird, um was es geht.
Mhm.
Du sagst, nee, es gibt verschiedene mentale oder kognitive Zugänge zur Musik.
Mhm.
Und niemand kann behaupten, den einzigen Zugang gefunden zu haben.
Ja.
Aber es gibt Hilfen. Zum Beispiel sagst du, okay, was haben deine Eltern nochmal gesagt? Bei Maler?
Ja, also beim, das Zitat stammt gar nicht von meinen Eltern, ich kenne es nur über die, es stammt von Eliyahu Inbal, das war der Chefdirigent in Frankfurt beim Radiosinfonieorchester damals in den 90ern. Und der hatte über die Musik von Gustav Mahler, ein österreichischer Komponist, der um die vorletzte Jahrhundertwende gelebt hat, der hat er gesagt, bei Mahler, selbst an den schönsten Stellen, guckt immer der Teufel um die Ecke. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich, und da war ich, keine Ahnung, wie ich da alt, ich da war vielleicht 12 oder 13 oder so, da habe ich zum ersten Mal, also das hat mein Interesse geweckt, ja, aha, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, wie soll denn das klingen? Mhm. Selbst bei den schönsten Stellen guckt immer der Teufel um die Ecke. Wenn du mit diesem einen Satz, ja, das ist ja, also diesem einen Satz Wissen, wenn du so willst, ja, reingehst und irgendwas von Mahler hörst, nicht alles, aber so bestimmt, also bei bestimmt 80-90% der Stücke ist das so, dann glaube ich, wirst du das, du wirst anders zuhören.
Ja.
Ja, du kriegst dann so eine Brille, durch die du das anhörst. Okay, sehr schiefe Metapher jetzt, aber also eine durch die Brille anhören, ja. Aber, oder ein Hörgerät, ja. Was dir sonst vielleicht vorher irgendwie als sinnlos, unharmonisch, nervös oder so erscheint, ergibt plötzlich Sinn. Ja, also es gibt, ich behaupte, das ist jetzt wirklich kein sehr origineller Zugang. Also viele Leute würden so etwas über Mahler sagen oder so etwas Ähnliches. Ja,
ja.
Vielleicht haben die auch alle einfach voneinander abgeschrieben. Ja, aber die Empfindung ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ja, das ist eine Musik, die immer wieder versucht, schöne Stellen zu produzieren, immer wieder etwas wahnsinnig Schönes zu machen, auch übertrieben ironisch Schönes, also grotesk schön teilweise, und es hält nie durch. Ja, diese kurzen Phasen von Lieblichkeit und Glück und alles wird gut, halten nie lange durch, ja, und dann bricht wieder, also dann wird daraus wieder größter Zweifel, ja, größte Sorge, like wer es kennt, ja,
ja.
Also so ist es halt, ja, also so ist, also die meisten Leben sind nicht so, dass immer alles wunderschön ist. Und ich kenne das von mir selber, dass wenn es mal eine Weile richtig gut läuft, man fühlt sich gut und irgendwie alles, keine großen Baustellen im Leben tun sich auf und so, dass ich dann schon denke,
wann knallt's wieder?
Wann knallt's denn gleich wieder, ja? Und das in Musik ist Mahler. Ja? Das ist natürlich ein Zugang nur. Ja? Das ist, da kann man 1000 andere Zugänge finden. Und eine Mahler-Sinfonie ist üblicherweise lang.
Ja.
Da kann man gerne 70 Minuten mit zubringen. Ja. Und du wirst da durch alle Gefühlsregungen durchgeschleift, ob du willst oder nicht. Ja? Das ist wirklich anstrengend. Aber da ist alles drin.
Ja.
Ja? Also Mahler ist eigentlich fast immer das volle Programm. Die gleiche Person kann am Boden zerstört sein und aber kurz danach wieder himmelhoch jauchzend, ja, der glücklichste Mensch der Welt, ja, was kostet die Welt, ja. Der kann fies sein und zersetzend und ätzend, ja, da gibt es einen berühmten Satz in einer Mahler-Symphonie, wo er anfängt mit Bruder Jakob, das ja eigentlich ein Kinderlied ist. Und er lässt das spielen Fast alleine auf einem Kontrabass, glaube ich. Und erstens mal natürlich, muss man sich vorstellen, die Provokation, wo die Zuhörer, was haben Kinderlieder bitte in der großen Philharmonie verloren? Das ist ja Frechheit. Ja. So, und dann hat er aber das Bruder Jakob umgeschrieben, was eigentlich in Dur ist. Das ist eigentlich ein fröhliches Lied, da geht es ja ums Aufstehen. Ja. Oder? Ja. Das hat es in Moll umgeschrieben. Mhm. Also es ist eine Farce eigentlich. Ja. Also das Kinderlied wird quasi ins Traurige rübergezogen. Und dann wird es aber im Kontrabass gespielt, so dumm, 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 dumm. Und es steht auch, glaube ich, irgendwo in der Vortragsbezeichnung oder irgendwo in den Anweisungen, dass das irgendwie täppisch gespielt werden soll.
Was
also
heißt das?
Ungeschickt.
Ah, ja, okay.
Ja, also wie jemand, der so, also so, der sich nicht richtig gut bewegen kann und so irgendwie durch die Gegend stampft und stolpert und so. Also das soll auch nicht schön sein.
Ja.
So, und dann hast du quasi in ein paar Sekunden Musik diesen ganzen Ausdruck von Scheiß doch auf meine verdreckte Kindheit, ja? Ich kann den Scheiß nicht mehr hören, ja? Es war nicht schön, ja? Bruder Jakob, Ja, das ganze, dieses Lied quasi in den Dreck gezogen und veralbert und selbst das hält er nicht lange durch, ja? Also diese Häme und so hält er nicht lange durch. Und was allein in dem kurzen Stück drin steckt, da haben sich viele Leute drin wiedergefunden. Ja. Auch die sich empört haben und die sich aufgeregt haben, haben irgendwas da drin gemerkt. Ja. Und jetzt ist es natürlich nicht immer so offensichtlich, wie man nimmt sich irgendwie ein bekanntes Kinderlied und verfremdet das. Aber das ist so ein Beispiel dafür, ja. Es klingt irgendwie, gleichzeitig niedlich und albern und aber auch spöttisch und tragisch und das gibt's nur bei Mahler.
Das ist auch die vierte Empfehlung, die du in deiner Folge 3 drin hast, als Video. Und ich will nur ganz kurz einen Teil anreißen, weil du gesagt hast, wir können mittlerweile den Zugang zu klassischer Musik deswegen so gut erfahren, weil wir mittlerweile den Dirigentinnen und Dirigenten ins Gesicht schauen können. Und bei diesem Video, da dirigiert Christoph Eschenbach.
Ja.
Wie der da guckt,
ist
exakt das.
Ja.
Teuflisch.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Also das ist.
Er hat aber auch das richtige Gesicht.
Ja. Also, ja, das habe ich mir auch überlegt, ob er bei anderen Stücken anders schaut, aber er kriegt es schon wirklich gut hin. Und diese Kombination ist natürlich großartig, weil wenn du im Konzertsaal sitzt, siehst du den Dirigenten von hinten.
Ja.
Und das ist natürlich nochmal wichtig zu wissen, dass ein Dirigent eine große Rolle spielt.
Ja.
Mir war das nicht klar, dass die Rolle so groß ist, weil ich dachte, Moment mal, da steht doch alles drin in der Partitur.
Ja.
Da steht doch drin, wie schnell es gespielt wird, da steht drin, was gespielt wird und von wem.
Ja.
Was steht denn da nicht drin?
Ja.
Also, wie kann man denn da so viel reininterpretieren, ohne gesagt zu bekommen, sag mal, spinnst du, das ist ganz anders geschrieben?
Ja.
Geht das?
Ja.
Ist das erlaubt? Ist das gewollt?
Ja.
Das würde ich gern verstehen.
Ja. Also tatsächlich, glaube ich, ist sehr verbreitet zu denken, dass der Dirigent macht, ist, und meistens sind es ja Männer, es ändert sich langsam, es gibt ein paar mittlerweile auch sehr bekannte, sehr gute Dirigentinnen, aber meistens sind noch Dirigenten. Was der macht, ist, sich da zu produzieren, und er macht ja eigentlich gar nichts, und das Orchester könnte es auch alleine machen.
Und er gibt einen Takt an.
Ja, genau, er sagt irgendwie so.
Stimmt nicht.
Nee, das stimmt natürlich nicht. Die meiste Arbeit, die der Dirigent gemacht hat, hat er natürlich schon gemacht, bevor das Konzert losgeht. So ähnlich wie der Filmregisseur. Man sieht den immer nur, wie er Cut ruft, ja, oder und bitte sagt, bei deutschen Produktionen. Die meiste Arbeit ist vorher gemacht worden schon, ja, also wenn mit den Schauspielern gearbeitet wurde, wenn geprobt wurde, wenn entschieden wurde, ne, wie die einzelnen Einstellungen aussehen. Also jeder, der mal ein Drehbuch gelesen hat, könnte eine Vorstellung davon bekommen, wie groß die Arbeit eines Dirigenten ist.
Aha.
Weil man kann sich ja im Internet Drehbücher runterladen. Ja? Jeder soll mal, der Lust hat, von seinem Lieblingsfilm das Drehbuch runterladen und es mal anfangen zu lesen. Und ich garantiere, dass du denkst, scheiße, wenn man mir dieses Drehbuch hingelegt hätte und gesagt hätte, wollen wir daraus einen Spielfilm machen? Du hättest gesagt, nein, ums Verrecken nicht. Ja. Ja, wie spröde und langweilig ist das denn? Ja, ja. Also das mit Leben zu füllen, das zu interpretieren und dem quasi einen Move, eine Farbe und so weiter zu geben, das ist, also beim Regisseur ist es eigentlich noch offensichtlich. Ja?
Ja.
So, beim Dirigenten ist es so, der Dirigent muss die Musik halt auch interpretieren, weil bei Mahler steht jetzt auch nicht drin, als ob der Teufel um die Ecke guckt und so. Ja, manchmal stehen sehr konkrete Vortragsbezeichnungen drin, aber selbst das ist alles nicht so ganz klar. Um das zu dokumentieren, habe ich im dritten Teil auch bei einer der Empfehlungen habe ich zwei sehr unterschiedliche Interpretationen des gleichen Stücks aus Bachs Brandenburgischen Konzerten nämlich rausgegriffen. Weil Bach ist jetzt so lange her, dass die Frage, also 250 Jahre ungefähr, dass die Frage, wie ist denn das eigentlich gemeint gewesen, ganze Bibliotheken füllt. Ja, also die Frage, wie diese sehr alte Musik zu spielen ist, ist diskussionswürdig.
Ja.
Ja? Und es ist sehr interessant zu sehen, wie die Interpretationen sich verändert haben. Allein in den letzten 50 Jahren. Wie wir gekommen sind von einer Spielweise, die inspiriert war von einer ja sehr idealisierten Vorstellung davon, wie das im Barock war. Ja, also man stellte sich das irgendwie alles sehr formell und sehr vornehm vor.
Ja.
Und eigentlich war das aber nicht so. Die Leute waren nicht irgendwie formeller und vornehmer. Die haben dahin gerotzt und waren unflätig, ja, und grob, wie sie es heute auch sind. Und die Musik, die vielleicht vor 50 Jahren noch behandelt wurde wie ein wertvolles Ausstellungsstück in einem Museum, ja, wo man dann andächtig davor stehen muss und es muss dann ganz respektvoll gespielt werden, ja. Und so ist es auch gemacht worden. Da kann man sich dann mal fragen, und das ist dann auch passiert, wenn wir die Musik so spielen, so museal, ja, so vorsichtig, so übermäßig respektvoll, killen wir sie damit nicht. Ja, ist es denn, kann das so gemeint gewesen sein?
Ja.
Und wenn man dann genau hinguckt und feststellt, nee, eigentlich die Brandenburgischen Konzerte sind Gebrauchsmusik, ja, die sind komponiert worden, quasi um währenddessen zu essen. Ja, das ist Unterhaltungsmusik gewesen. Ja. Es ist genauso, also so als ob man sagen würde, wir müssen dieses Beyoncé-Stück von einer Opernsängerin singen lassen. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ja, ich glaube nicht, dass das gut tun würde, diesen Stücken, dieser Ausdruck.
Ja.
Und bei Bach kann man das eben sehr gut sehen, weil man in der Zwischenzeit dazu übergegangen ist, zu sagen, nee, also wenn wir das so spielen wollen, wie das damals gespielt wurde, dann müssen wir das sehr viel fetziger und sehr viel respektloser und sehr viel krachender spielen, als wir das die ganze Zeit gemacht haben. Und wir müssen vielleicht dann mal gucken, wie diese Instrumente damals eigentlich waren und uns diese Originalinstrumente besorgen und gucken, kann man auf denen überhaupt so fein und aufgeräumt spielen wie auf ganz modernen neuen Instrumenten? Und nein, kann man vielleicht nicht. Und muss das nicht alles ein bisschen krachiger und ein bisschen fetziger klingen, als wir gedacht haben? So, und dann verändert sich das. Ja, und dann gibt es diese ganze Bewegung der historischen Aufführungspraxis, die das halt versucht, genau so zu machen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Leute dazwischen, die sagen, weder das eine noch das andere. So. Und dann kann man gucken. Und dann gibt es also von kaum einem Komponisten gibt es so viele verschiedene und auch so viele unterschiedliche Interpretationen der gleichen Werke wie bei Bach.
Ja.
So, und bei Mahler, obwohl der nun wirklich nicht lange her ist, ja, wir vor 100 Jahren ungefähr gestorben, kann man das auch machen. Da ist es natürlich, sagen auch viele, sehr viel schwerer, einen anderen Ausdruck zu finden, weil er schon ziemlich genau beschrieben hat, was passieren soll, ja, weil man da viel überliefert ist, er hat viel geschrieben über seine Arbeit, also man weiß sehr viel auch über seine Biografie und wie er sich in welcher Situation gefühlt hat und so. Insofern, da heißt es heißt auch irgendwo, man wird jetzt keine so richtig schlechten Maleraufnahmen finden, weil das ist schon alles relativ klar. Aber nee, also würde ich nicht sagen. Also ich habe auch schon in sehr langweiligen Malersymphonien gesessen, weil das Fiese daran weggebügelt wurde. Ja. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt habt ihr genau das weggebügelt, was diesen Komponisten eigentlich ausmacht.
Ja.
Schade.
Ja.
Also nicht nur der Zuhörer oder die Zuhörerin macht eine Interpretationsleistung beim Zuhören,
ja.
Bewusst oder unbewusst, sondern der Dirigent oder die Dirigentin macht das auch. Das ist sie müssen eine Vorstellung davon haben, wie die dieses Werk verstanden haben. Und dann müssen die das den Musikern vermitteln.
Mhm.
Und das kann man natürlich durch Sagen machen. Aber besser ist es natürlich noch, wenn man das durch Mimik und Gestik vermitteln kann. Und wenn man das dann während des Konzerts also auch noch x-fach variiert und verändert. Ja? Und das machen sehr gute Dirigenten, die quasi mit ihrer Mimik und ihrer Gestik die Musiker daran erinnern, wie
ja.
diese jeweilige Stelle
ja.
seiner Meinung nach zu verstehen ist.
Ja.
Und genau, und da sind wir jetzt bei YouTube, ja, ins Konzert gehen, schön und gut, aber nicht alle Konzertsäle haben Sitzplätze hinter dem Orchester. Also die Philharmonie in Berlin hat das.
Mhm.
Und andere Konzertsäle haben das auch. Es gibt immer mehr, die so wirklich rund sind, wo
ja.
man quasi überall sitzen
ja.
kann.
Ja.
Aber selbst dann sitzt man meist so weit weg, dass man nicht gut sehen kann, was da vor sich geht.
Ja.
Und das kannst du im Fernsehen oder eben auf YouTube oder so, kannst du es sehr gut sehen. Und dann kannst du sehen, aha, wie hat denn der Dirigent, der sich wirklich lange mit dem Stück beschäftigt hat, wie hat der das denn eigentlich interpretiert? Ja. Und dann kannst du dir überlegen, ob du dir diese Interpretation zu eigen machen willst ja. oder nicht.
Sehr schön. Ich glaube, wir kommen zum Ende des zweiten Teils. Ich möchte auch nicht länger deine Zeit klauen. Es war sehr schön und sehr lehrreich. Ich habe viel gelernt. Ich möchte aber nicht beenden, ohne den Leuten was mitzugeben, wie sie Zugang finden können, wo sie was hören können. Du hast auf Spotify eine Playlist angelegt mit unbekannten Stücken.
Hauptsächlich.
Hauptsächlich.
Ja. Mhm.
Die heißt wie? Wie heißt die Playlist?
Hört euch das mal an.
Ja.
Und die gibt's zu finden. Also muss man vorneweg sagen, ist, in dem Fall kann es nicht schaden, wenn man einen Spotify-Premium-Account hat. Weil es sonst nicht oder nicht verlässlich zumindest und auch nicht irgendwie auf mobil, sondern nur auf Desktop. Und
genau.
auch da weiß ich nicht, also es funktioniert dann, wenn überhaupt, nur mit Einschränkungen.
Ja.
Aber man kann bei Spotify nach meinem Namen suchen, also Gabriel Joran, Yoran. Und da gibt es die Playlist, hört euch das mal an. Und dann ja. gibt es noch eine zweite. Und es sind jeweils 100 Stücke. Das heißt auch, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ja, aber viele klassische Werke bestehen halt aus mehreren sogenannten Sätzen. Mhm. Da sind Pausen dazwischen und so.
Mhm.
Das haben wir jetzt hier bewusst weggelassen. Also da sind dann, wenn da so mehrsätzige Stücke drin sind, ist immer nur einer draus drin.
Mhm.
Es geht also wirklich quer durch den Gemüsegarten. Es sind viele Sachen dabei, die nicht sehr bekannt sind.
Ja.
Ein paar Sachen sind bekannt.
Ja.
Und aber die Idee ist, einfach mal überall kurz reinzuschnuppern und mal zu hören, so könnte das was sein, könnte das was sein,
okay, ja.
wenn nicht, weiter, ja. Und
ja.
Sind wenige Stücke dabei, von denen ich sagen würde, okay, das ist einfach eine Zumutung, einfach für jeden.
Mhm.
Also kann man mal probieren, ja, und mal hören, dass es einfach mehr gibt als Bach und Beethoven.
Du hast auch einen Newsletter.
Genau.
Der wird, Wie ist der? Was macht
der? ja, also als wir mit dieser Artikelreihe angefangen haben, haben wir gesagt, okay, lass mal ein Newsletter anbieten, sodass wir die, die das Thema interessiert, auf dem Laufenden halten können, wenn es weitere Episoden der Reihe gibt. Und es wird weitere Episoden der Reihe geben. Ja. In den kann man sich eintragen, wenn man auf irgendeiner der Episoden dieser Klassikreihe bei Krautreporter ist. Mhm. Immer ganz unten. Und man findet die Reihe. Oder nee, man findet den Newsletter auch auf meiner Autorenseite bei Krautreporter.
Ne? Die ist krautreporter.de/494-Gabriel-Joran. Das hört sich an wie eine Telefonnummer.
Ja,
ich sag's nochmal. krautreporter.de/494-Gabriel-Joran. Da kann man sich dann eintragen.
Genau, für den Joran mit Y. Ja,
Joran mit Y. Genau. So, jetzt machen wir hier Schluss. Wir machen einen Cut. Liebe Hörerinnen und Hörer, bewertet uns, schreibt mir, martin@krautreporter.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Schaut auf Krautreporter vorbei, macht ein Probeabo. Dann könnt ihr die komplette Serie von Gabriel lesen. Und an der Stelle vielen Dank, Gabriel, für deine Zeit.
Danke, Martin.